Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Alte Kleidung, die wir nicht mehr haben wollen. Also zum Beispiel die Hose, die nicht mehr passt oder das T-Shirt, das die falsche Farbe hat. Die sollten wir, das wissen wir alle, ordentlich entsorgen. Das heißt, zum Beispiel sie zu einer Sammelstelle zu bringen oder sie in den Altkleidercontainer zu geben. Doch was passiert dann, nachdem wir sie abgegeben haben, mit diesen Kleidungsstücken?
Was bedeutet denn überhaupt mal Secondhand? Was verstehen wir unter diesem Begriff? Gibt es einen Unterschied zu Altkleidern und Alttextilien? Wie funktioniert der Handel genau mit Secondhand-Textilien? Wer ist involviert? Was geschieht mit Textilien, wenn wir sie abgeben, beispielsweise in einem Land wie Deutschland? Wie werden Textilien vertrieben? Welche Probleme und Chancen gehen mit diesem Handel einher? Und wie wirkt sich das im Detail auf die lokale Textilproduktion aus?
Um all diese Fragen geht es heute bei uns im Hörsaal. Unsere Rednerin ist Ann-Christine Reinkenhoff. Sie ist Kulturanthropologin und in ihrer Forschung versucht sie, das äußerst komplexe System des globalen Textilhandels etwas zu entwirren. Genau darum geht es auch bei uns in unserem Vortrag gleich. Ann-Christine Reinkenhoff war mehrere Monate in Westafrika in Ghana, denn dort landen viele der Kleidungsstücke, die in Europa aussortiert werden. Noch genauer landen sie in der Hauptstadt von Ghana, in Accra, auf dem Kantamanto-Markt. Das ist einer der größten Secondhand-Märkte der Welt. In ihrem Vortrag gleich erklärt Ann-Christine Reinkenhoff, was alles genau passiert, bis die Kleidung überhaupt in Ghana ankommt und was dann mit ihr vor Ort gemacht wird. Sie hat ihren Vortrag am 3. März 2026 in Bremen gehalten und er hat den Titel »Europäische Altkleiderexporte nach Ghana – Segen oder Fluch?«
Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass ich eingeladen wurde. Und genau, ich werde jetzt in den nächsten 35-40 Minuten versuchen, Ihnen so gut es geht Einblicke in die globalen Secondhand- und Alttextilpraktiken zu geben, sowohl aus europäischer Sicht, aber eben auch Sachen, die ich vor Ort erfahren habe, als ich in Ghana war. Ich würde trotzdem sagen, es ist immer noch Wissen aus zweiter Hand. Ich war natürlich trotzdem als Deutsche und als Europäerin vor Ort, aber habe eben versucht, dort mit möglichst vielen Menschen zu sprechen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Zum Ablauf, was habe ich vor? Ich möchte einmal kurz ein bisschen was zu Secondhand-Narrativen sagen, also der Narrativbegriff, was könnte es damit auf sich haben? Dann möchte ich aus der Perspektive einer empirischen Kulturwissenschaftlerin berichten, was bedeutet Feldforschung überhaupt, was habe ich gemacht? Und gebe dann Einblicke in den globalen Handel, angefangen bei der Abgabe beispielsweise im Container hier in Deutschland bis hin zum Ende des Lebens eines Kleidungsstücks in Ghana. Zuallererst habe ich ein Beispiel mitgebracht von einem Workshop, den ich an der Uni Osnabrück gegeben habe, von Studierenden, die mir aufmalen sollten, was sie denn sagen, wie die Wege der Altkleider so aussehen könnten. Das ist eine Übung, die mache ich immer ganz gerne. Und da fällt, finde ich, ganz oft auf, was wissen wir eigentlich und was wissen wir nicht. Also die Studierenden sollten anfangen, die Aufgabe war, was passiert mit Altkleidern, wenn wir sie in den Container werfen? Malt mir das gerne auf. Und dann funktionierte das prinzipiell ganz gut. Eine Person wirft das Textil in den Kleidercontainer und dann wird das Ganze abgeholt. Mit einem Auto, wer das Auto fährt, war schon nicht mehr ganz so klar. Und fährt das dann an irgendeinen Ort, den sie als Lagerraum beschäftigt oder bezeichnet haben. Da gibt es Menschen, die machen irgendwas mit den Textilien. Auch da hörte das Wissen langsam auf. Und dann kommt immer mein Lieblingsteil. Dann kommt die Fabrik. Die Fabrik wurde mir nachhaltig mitgegeben, die sei besonders wichtig, aber was da passiert, wüsste man nicht. Aber ohne Fabrik würde es nicht gehen. Nach der Fabrik kommt die Verschiffung an irgendeinen Ort, beispielsweise an ein Land wie Ghana. Und dort wurden dann Altkleiderberge, teilweise in Flammen stehend, aufgemalt. Die Menschen, die man unten sieht, auf jeden Fall eher mit traurigen Gesichtern. Gleichzeitig soll es aber auch sowas wie einen Flohmarkt geben. Das Ganze war so ein bisschen in einem Kreislauf angedeutet, aber auch kein geschlossener. Und das, diese These stelle ich immer in den Raum. So geht es vielleicht einigen von Ihnen hier auch, dass Sie bestimmte Vorstellungen von einzelnen Stationen haben und ich hoffe jetzt, die ein oder andere Lücke schließen zu können. Ich habe Ihnen dazu mal eine kleine Collage mitgebracht an Zeitungsartikeln, die Ihnen vielleicht auch schon begegnet sind, die Sie vielleicht auch hier hingetrieben haben heute, mit so ganz klassischen Überschriften und thematischen Einblicken in den globalen Secondhand-Handel. Das sind Überschriften wie »Warum Afrika unsere Altkleider nicht haben will« oder Zitat »Mode macht Müll, Protest zur Fashion Week in Berlin« oder von der Tagesschau »Afrikas Secondhand-Albtraum«, »Der Friedhof der gebrauchten Kleidung in der Atacama-Wüste«, dort landet, was wir wegschmeißen. Also das ist etwas, worunter ich ein Narrativ verstehe, also ein immer wieder Erfolgen einer bestimmten Geschichte, ob sie jetzt wahr ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, die sich sehr präsent hält und die zum Teil auch absolut ihre Berechtigung hat. Und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wiederkehrende Narrative sind zum einen, wir haben dieses Ausspielen von, es gibt ein Problem, das einen Ursprung hat im globalen Norden, das ist ein Land wie Deutschland zum Beispiel, und es gibt einen Gegenspieler im globalen Süden, das kann ein Land wie Ghana sein und natürlich auch die Bevölkerung vor Ort. Wir haben also eine Perspektive aus VerursacherInnen auf der einen Seite, in dem Fall europäische Personen zum Beispiel, und eine Opferperspektive in einem Land wie Ghana. Damit geht einher, dass wir so ein vermeintliches Wissen auf der einen Seite haben, das wird gerne Europa zugeschrieben, wie funktioniert dieser Kreislauf, wer ist wann aktiv, und ein vermeintliches Unwissen beispielsweise auf ghanaischer Seite. Es werden dazu gerne Metaphern genutzt, wie eine Flut oder Überschwemmung mit Textilien, also dieses über sich hineinbrechen lassen, ohne dem Ganzen etwas entgegensetzen zu können. Und immer wieder wird die Schuldfrage gestellt. Wer ist überhaupt in der Verantwortung? Wer sollte sich um diese Textilien kümmern? Und was können wir dagegen tun? Ganz klar wird hier also Handlungsmacht entweder zugesprochen oder abgesprochen. Wir sagen, die eine Seite, in dem Fall die, der wir die Opferrolle zuordnen, und das mache ich ganz bewusst in Anführungszeichen, denen sprechen wir Macht ab. Und gleichzeitig sagen wir, VerursacherInnen haben die Macht auf europäischer Seite. Sie könnten also potenziell auch etwas ändern. Das geht meiner Meinung nach einer sehr starken Vereinfachung einer unfassbar komplexen Industrie einher. Und wie viel daran tatsächlich ausgelassen wird, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Also Fragen, die ganz oft nicht gestellt werden in Zeitungsartikeln, aber auch zum Teil in wissenschaftlichen Publikationen ist, was bedeutet denn überhaupt mal Secondhand? Was verstehen wir unter diesem Begriff? Gibt es einen Unterschied zu Altkleidern und Alttextilien? Wie funktioniert der Handel genau mit Secondhand-Textilien, aber auch überhaupt generell? Also was passiert in der ominösen Fabrik, die meine Studierenden aufgemalt haben? Wer ist involviert? Was geschieht mit Textilien, wenn wir sie abgeben, beispielsweise in einem Land wie Deutschland? Unterscheidet sich das, was zum Beispiel Großbritannien damit macht oder aber auch Südkorea? Wie werden Textilien vertrieben? Sowohl Neuware als auch Secondhand, auch da sind große Lücken. Wie und von wem werden Textilien genutzt? In welcher Beziehung steht Secondhand in Ghana beispielsweise zu Neuware, aber auch zum Anfertigen von Textilien? Welche Probleme und Chancen gehen mit diesem Handel einher? Und wie wirkt sich das im Detail auf die lokale Textilproduktion aus? Auch das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, ob Secondhand die lokale Textilindustrie in Ländern wie Ghana zerstört. Ich habe jetzt versucht, einigen dieser Fragen in der Vergangenheit auf den Weg zu gehen und war dazu 3 Monate lang in Ghana in 2 Aufenthalten, das erste Mal 5 Wochen, das zweite Mal knapp 2 Monate in den Jahren 2022 und 2023. Ich möchte Ihnen so einen kurzen Überblick geben über das, was in bisherigen Publikationen immer wieder thematisiert wird. Also es gibt einen ganz klaren Fokus auf ökologische und soziale Konsequenzen in den Importländern. Ein klassisches Importland ist Ghana. Ghana ist eines der Länder, das am allermeisten Secondhand-Textilien importiert weltweit. Und das wird sich in Publikationen, wie hier ein Beispiel von Greenpeace, vergiftete Geschenke, die haben sich fokussiert auf Ostafrika, aber zum Teil auch auf Ghana. Was passiert also vor Ort in den Importländern? Dann eben diese These, die Zerstörung der lokalen Textilindustrie, auch das ist immer wieder Thema in Publikationen. Dann gibt es einen ganz klaren Schwerpunkt auf Afrika. Und ich auch Afrika ist hier in Anführungszeichen, weil es sehr stark generalisiert wird, also als ein den ganzen Kontinent betreffendes Problem. Es wird wenig ausdifferenziert, dass beispielsweise Secondhand mit Ghana in Ghana nur bedingt mit dem in Mali oder in Malawi zum Beispiel zu vergleichen ist. Und was eher ausgeklammert ist, ist beispielsweise Osteuropa, wo im Schnitt immer noch mehr unserer Secondhand-Textilien, also unserer in dem Fall aus Westeuropa, hinwandern als nach Afrika. Es gibt dementsprechend in der Regel einen sehr weißen Blick, also aus einer weißen Mehrheitsgesellschaft, auf Phänomene im globalen Süden. Probleme, die damit meiner Meinung nach einhergehen. Der globale Süden und Norden wird dabei meist nicht zusammengedacht. Es gibt also einen Ursacher und diese Ursacher- und Opferperspektive, aber nicht die Verbindungen, die wir dazwischen mitdenken müssen. Es werden sehr oft verallgemeinernde Aussagen getroffen und es wird sich vermehrt auf die negativen Auswirkungen konzentriert, was natürlich auch eine Berechtigung hat. Nichtsdestotrotz werden Importe außerhalb Afrikas meist vollkommen ausgeklammert, dass große Teile nach Pakistan, nach Indien exportiert wird, aber auch beispielsweise eben vor dem russischen Angriffskrieg der größte Abnehmer deutscher Alltagstextilien die Ukraine war. Diese Dinge bleiben meist deutlich unterrepräsentiert in der medialen Darstellung. Außerdem gibt es neben diesen ganzen Zeitungsartikeln, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, kaum wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema, fächerübergreifend. Selten thematisiert werden also die Praktiken vor Ort, was passiert genau mit Secondhand vor Ort, positiv wie negativ, die Kreativität und Vielfalt, die mit Secondhand-Ökonomien einhergeht, der Einbezug der Lebensrealitäten aus einer nicht weißen Perspektive und eine in Anführungszeichen objektive Darstellung. Eine objektive Darstellung gibt's, muss ich jetzt als Kulturwissenschaftlerin widersprechen, die gibt es nicht, aber zumindest eine Annäherung daran. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht aus der Frankfurter Allgemeinen aus dem letzten Jahr, wo es eben um den Look von Kantamanto geht. Kantamanto ist einer der größten Secondhand-Märkte der Welt und befindet sich in Ghanas Hauptstadt Accra. Diese Perspektiven werden also weniger thematisiert. Was habe ich jetzt in den Jahren vor Ort und auch seitdem gemacht? Ich habe im November und Dezember habe ich 5 Wochen in Ghana verbracht, um eben für Verwertung dieser Auftragsforschung zu betreiben. Und wir haben uns die ökologischen Konsequenzen von Secondhand-Exporten von Westeuropa nach Ghana angeschaut. Im Juli bis September war ich nochmal vor Ort und hatte das Gefühl, da ist noch ganz viel drin, was ich mir noch nicht anschauen konnte. Ich muss noch mal länger hin. Ich möchte noch mehr Perspektiven sammeln. Bin dann also noch mal nach Ghana gegangen für knapp 2 Monate, um an meiner Masterarbeit zu arbeiten. Der Fokus in beiden Recherchen lag ganz klar auf Accra, also im Süden Ghanas, direkt am Atlantik und auf dem Kantamanto Market, besagtem großen Secondhand-Markt. Es gab aber Reisen, die das Ganze ergänzt haben, unter anderem nach Kumasi, der zweitgrößten Stadt im Landesinneren, Cape Coast, Tema, und der Northern und Volta Region. Ich habe vor Ort teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Das heißt, ich habe einfach sehr viel Zeit damit verbracht, Menschen zu beobachten. Was machen sie in ihrem Alltag? Wie funktioniert das Ganze? Also wie funktioniert der Handel vor Ort? Wer findet welche Kleidungsstücke auf welchem Wege? Ich habe diverse Interviews geführt und systematisch beobachtet. Das heißt, mir einen ganz klaren Fokus gesetzt und geschaut, ob ich ein Phänomen beobachten kann und das Ganze dann in unzähligen Notizen auf hunderten von Seiten festgehalten und das Ganze dann eben später, unter anderem zu der Veröffentlichung, aber auch meiner Masterarbeit, ausgearbeitet. Ganz generell gilt es zur Datenlage zu sagen, die Datenlage ist schlecht. In jeglicher Hinsicht, also sowohl auf Seite des globalen Nordens als auch des globalen Südens. Wenn wir uns jetzt mal auf Deutschland beziehen, es gibt quasi keine verlässlichen Zahlen, wie viele Alttextilien in Deutschland gesammelt werden und auch nicht, wie viele davon nach Ghana oder in andere Länder verkauft werden. Alle die Zahlen, die Sie immer wieder hören und die Ihnen begegnen, sind in der Regel Hochrechnungen und Schätzungen. Das ist in so einem datenbasierten Land wie Deutschland, finde ich, doch immer wieder ein Phänomen. Es gibt keine Erhebungspflicht, das heißt, ein Sortierwerk ist nicht verpflichtet, an irgendwen diese Daten weiterzugeben und zu sagen, wir haben so und so viel sortiert in diesem Jahr. Und das geht mit dem nächsten Problem einher oder das bedingt sich gegenseitig. Es gibt einfach keine einheitliche Definition von Alttextilien und Secondhand. Gleichzeitig findet der Handel auf ghanaischer Seite vorwiegend in selbstorganisierter Arbeit statt. Ihnen dürfte vielleicht der Begriff der informellen Arbeit geläufiger sein. Ich finde, da steckt immer eine Wertung drin und ich möchte deswegen von selbstorganisierter Arbeit sprechen, das durchaus positiv konnotiert sein kann. Was wiederum aber den Schluss hat, dass es eben keine Daten gibt. Es gibt keine Erhebungen dazu, wie viele Personen beispielsweise krankenversichert sind, die im Secondhand-Handel arbeiten, weil es keine Krankenversicherung im Secondhand-Handel gibt. Also diese Sachen gehen damit einher. Das macht es unglaublich schwierig, dieses Problem oder diese Phänomene in irgendeiner Weise zu greifen. Deswegen die Zahlen, die ich Ihnen heute an die Hand gebe, gilt es auch absolut mit Vorsicht zu genießen. Ich habe Ihnen dennoch jetzt hier mal was mitgebracht, nämlich die Schätzung, die es so gibt. Da bezieht sich Verwertung zum Beispiel darauf, dass wir in Deutschland ca. 1 Million Tonnen Alttextilien sammeln pro Jahr. Die Tendenz ist ganz klar steigend. In der EU kursiert die Zahl, dass es 5,8 Millionen Tonnen sind. Daran können Sie sehen, dass Deutschland einen immensen Anteil daran hat, wie viel gesammelt wird. Wenn ich von Alttextilien spreche, meint das erstmal alle abgegebenen Textilien. Also zum Beispiel alle Textilien, die in einem Container landen. Das ist jetzt von Schuhen über Tischdecken bis über Unterhosen zu ganz klassisch Jeans, Pullover und Co. Secondhand hingegen, darunter verstehe ich nur die Textilien, die danach auch wieder in ihrem ursprünglichen Zweck getragen werden. Also ein T-Shirt, das in den Container kommt und später wieder als T-Shirt getragen wird, ist ein Secondhand-T-Shirt. Prinzipiell können wir jetzt anschauen, wenn wir uns diese Grafik von Verwertung angucken, auch da, die Zahlen sind schon etwas älter, Stand 2022, ist, dass man davon ausgeht, dass in der deutschen Erfassung ca. 55% aller Textilien für die Wiederverwendung als Secondhand-Textil genutzt werden können, also knapp die Hälfte. Die Zahlen gehen mal ein bisschen weiter, manche Betriebe gehen von 60% aus, manche nur von 50%. Dass ca. 10% zu Putzlappen recycelt werden, das ist dann vor allen Dingen in der Autoindustrie, die werden runtergeschnitten, damit werden beispielsweise Ölarbeiten also vorgenommen, die gehen aber nach dieser Nutzung auch, also kommen in die Verwertung und werden verbrannt. Dann gibt es das mechanische Recycling, die Fließstoffe, das kennen Sie vor allen Dingen vom Malervlies, also diese bunten, ja unzählig langen, meterlangen Bahnen, die Sie vielleicht mal an Gerüsten sehen oder eben auch in Malereibetrieben, das sind klassische Recycling-Produkte aus dem mechanischen Recycling, gleichzeitig aber auch Auto-Innenverkleidung zum Beispiel. Sie können davon ausgehen, dass die Decke Ihres Autos von innen deutlich bunter aussieht als den Teil, den wir sehen. Faser-zu-Faser-Recycling, das heißt, dass aus einem Textil auch wieder ein Textil wird, also ein Faden gewonnen wird, findet faktisch weltweit nicht statt. Circa 1% heißt es, wird Faser-zu-Faser recycelt und das bezieht sich vor allen Dingen auf Wolle. Das gilt, Wiederverwendung von europäischen Secondhand-Textilien findet primär, das habe ich schon gesagt, in Osteuropa und in Afrika statt und ist Stand jetzt auch die nachhaltigste Form, was wir mit Textilien machen können, weil Recycling faktisch nicht stattfindet. Um jetzt das Diagramm noch zu Ende zu spielen, Schuhe machen ungefähr 11% aus, das heißt, es sind vor allen Dingen auch 11%, die als Secondhand-Schuhe genutzt werden und dann haben wir noch für die energetische Verwertung 8%, das ist das klassische Verbrennen. In Deutschland wird nicht mehr deponiert. Das war auch lange Praxis, dass eben, wie es in Ghana beispielsweise immer noch der Fall ist, Abfälle jeglicher Art deponiert werden. Das ist laut Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht mehr der Fall. Deswegen gehen die Sachen, die in keinem anderen Wege verwertet werden können oder verwendet, in die energetische Verwertung. Das gilt es aber natürlich so gut es geht zu vermeiden, weil das ist so der letzte Schritt. Zum Secondhand-Begriff und Alltextil-Begriff vielleicht noch der kleine Hinweis, dass alles, was sich mit diesen Abfallströmen beschäftigt, sich auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz bezieht. Das ist das Gesetz, was generell unseren Umgang mit Abfällen regelt. Textilien werden nicht spezifisch genannt, obwohl sie so einen Sonderstatus durchaus haben, beispielsweise durch die Entsorgung im Alltextilcontainer. Gleichzeitig gilt, ein Textil fällt dann unter das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wenn sich eine Person dessen Textils entledigt hat, entledigen möchte oder entledigen muss. Und das passiert beispielsweise, wenn Sie es in den Container werfen. Dann ist es nicht mehr Ihr Kleidungsstück, sondern es geht in den Abfallbegriff über und ist dann zum Beispiel auch Besitz eines Sortierwerks. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer mit Ihnen reingehen. Wie funktioniert denn jetzt dieser Handel? Ich gehe jetzt von dem Idealbild aus, nämlich der Vollsortierung. Die Vollsortierung meint, Sie als Privatperson geben eine Jeanshose ab und werfen die in den Container. Das heißt, eine Sammlung findet statt. In dem Fall ist der Container gehört zu irgendeiner Organisation. Das kann das Deutsche Rote Kreuz sein, das kann ein privater Sammler sein, das kann eine städtische Sammlung sein. Ganz egal. Und dann folgt ein mehrschrittiger Sortierprozess per Hand. Und dazu habe ich Ihnen jetzt nochmal eine Grafik von Verwertung mitgebracht, die das Ganze nochmal schön aufschlüsselt, die auch in der Publikation drin ist. Sie sehen also oben, der Container ist aufgestellt, eine Privatperson schmeißt etwas hinein, dann kommt der Transporter, so wie meine Studierenden es auch aufgemalt haben. Alles wird per Hand aus dem Container in einen Transporter geladen. Dieser Transporter fährt in ein Sortierwerk und dort ist die Sortierung meist, nicht immer, unterteilt in eine Erst- und in eine Feinsortierung. Die Erstsortierung ist die erste Ebene, die Sie sehen. Dort wird erstmal grob in Kleidungskategorien unterteilt. Das sind meistens so um die 50 Stück. Und dann steht dort eben eine Person, die die Kleidungsstücke in dann diese kleinen Kabinen wirft. Und da wird unterteilt beispielsweise in Kinderkleidung, in Herrenhosen, in Damenkleider, in Unterwäsche, in Winterjacken und so weiter. Diese Kabinen, die Sie sehen, die sind unten geöffnet und gehen dann über Laufbänder in die Feinsortierung. Und in der Feinsortierung, da fängt jetzt eben, wie der Name schon sagt, eine Sortierung in kleinere Kategorien an. Da wird jetzt in bis zu 300 Unterkategorien sortiert. Das heißt, Abfälle wurden so gut es geht vorher schon aussortiert und die Feinsortierung hat 200 bis 300 Unterkategorien. Mir hat jetzt letztens in der Schweiz ein Sortierer sogar von bis zu 600 Kategorien erzählt. Also Sie sehen, ein immenser Aufwand, der betrieben wird, um möglichst nach Kleidungskategorien zu unterteilen. Ich gebe Ihnen mal ein klassisches Beispiel. Sie haben jetzt oben wurde sortiert in Herrenhemden und dann wird aber nochmal untersortiert in Korthemden. In Hemden, die beispielsweise eher als Secondhand oder als Vintage verkauft werden können und beispielsweise eher in Europa bleiben. Dann gibt es noch das weiße Anzugshemd, dann gibt es Karohemden, vielleicht Flanellhemden und so weiter wird eben unterteilt. Das ganze selbe Spiel mit Hosen, mit Jacken, mit Schuhen und so weiter. Es wird in der Regel nicht nach Material sortiert, nicht nach Farbe und auch nicht unbedingt nach Marken. Außer es gibt diese Überkategorie und das ist die der Crème-Ware. Und das ist die Crème de la Crème, also die der bestmöglichste Teil von Alltextilien, der verkauft werden soll. Also der mit der höchsten Gewinnmarge. Der ist aber verschwindend gering, aber das ist der Teil, worauf eigentlich die Sortierer am Ende am meisten abzielen, weil denen können sie gewinnbringend am meisten verkaufen. Sind die Kategorien unterteilt, werden sie in Ballen gepresst. Diese Bilder der Ballen haben Sie wahrscheinlich auch alle schon mal in den Medien gesehen. Die wiegen zwischen 45 und 55 Kilogramm und sind dann eben in der Regel spezifisch eine Kleidungskategorie. Also ein Ballen sind dann 55 Kilo Hawaii-Hemden Herren, Größe S bis XL, und werden so eben verkauft. Das ganz Entscheidende an diesem Punkt ist jetzt, dass jedes Sortierwerk unterschiedliche Kategorien nutzt und ImporteurInnen auf diese Kategorien zurückgreifen. Das heißt, auf ghanaischer Seite gibt es jetzt einen Importeur, eine Importeurin, die hat schon meistens eine ziemlich lange Geschäftsbeziehung zu einem Sortierwerk, beispielsweise in Deutschland, wobei unsere Textilien hauptsächlich in den Niederlanden sortiert werden, also zu einem Sortierwerk in Westeuropa und bestellt dort eine bestimmte Menge an Ballen und einer bestimmten Kleidungskategorie. Das heißt, es liegt nicht ausschließlich in europäischer Hand, was in einen Container gepackt wird und nach Ghana kommt, sondern das basiert auf einer Bestellung. Ich habe mit mehreren ImporteurInnen vor Ort gesprochen. Sie können eigentlich davon ausgehen, dass sie auch alle schon mal ein Sortierwerk besucht haben, dass sie also genau wissen, wie dieser Prozess funktioniert. Aufgeschlüsselt habe ich Ihnen das jetzt nochmal so. Der Sortierbetrieb hat seine eigenen Sortierkategorien. Aus diesen Kategorien wählen ImporteurInnen. Das Prinzip läuft genauso für ImporteurInnen aus Togo oder aus Südafrika oder aus Pakistan. Die bestellten Ballen werden per Container verschifft. Meistens füllt ein Importeur einen kompletten Container. Dann erfolgt die Ankunft im Importland. In Ghana ist es nicht in Accra, sondern in Tema, der Binnenhafen etwa 50 Kilometer außerhalb von Accra. Und von dort wird dann der Container, wenn er durch den Zoll gegangen ist, auf den Kantamanto Market verbracht und Verkauf und Öffnung der Ballen passiert. Und jetzt sind wir eben in Ghana angekommen. Kantamanto, auch hier die Zahlen wieder mit großer Vorsicht zu genießen. Auch das sind Schätzungen. Ich berufe mich hier auf die Orr Foundation, eine amerikanisch-ghanaische Nichtregierungsorganisation. Kantamanto ist einer der größten Secondhand-Märkte der Welt. Ich habe Ihnen hier ein Google Earth-Bild mitgebracht. Alles, was Sie an diesen Wellblechdächer sehen, ist Markt. Angeblich hat der Markt eine Gesamtfläche von knapp 90.000 Quadratmeter. Das sind ungefähr 12,5 Fußballfelder. Und davon sind aber nur knapp 30.000, also ein Drittel Verkaufsfläche. Ich bin aus NRW, das ist ungefähr viermal die Kölner Domplatte. Und knapp zwei Drittel sind Lagerflächen. Also dort werden vor allen Dingen Ballen gelagert. Angeblich sollen das um die 5.000 Shops, was genau ein Shop ist, zeige ich Ihnen gleich, und dass dort um die 30.000 ArbeiterInnen sowohl im Secondhand-Betrieb, aber auch beispielsweise durch Essensverkauf, durch Kochen, durch das Verkaufen von anderen Waren beschäftigt sind. An dieser Stelle ist es sehr wichtig zu erwähnen, ich war das letzte Mal 2023 in Ghana und auf dem Kantamanto. Kantamanto ist im Januar zu sehr großen Teilen abgebrannt. Die Zahlen, die ich so finden kann, sind, dass knapp 60% der Marktfläche zerstört wurden. Das heißt, meine Daten berufen sich oder meine Feldforschung beruht auf einer Zeit, die davor stattgefunden hat. Nach meinem Wissen und nach den Informationen, die ich auch noch mit Personen vor Ort habe, ist aber der Wiederaufbau relativ schnell angelaufen und dass der Markt seit August 25 auch durchaus wieder in ähnlichen Ausmaßen betrieben wird. Also das vielleicht zur kurzen Beschreibung, wie sieht es vor Ort aus. Bevor ich jetzt darauf eingehen möchte, wie genau Verkauf, Präsentation, Verkaufsformen in Ghana organisiert sind, möchte ich nochmal auf das Thema Konsum ganz im Allgemeinen zurückkommen. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir Secondhand umdenken müssen in diesen ganzen Diskursen, die wir hier führen. Also wir haben im globalen Norden eigentlich folgende Situation immer noch. Secondhand ist durchaus stigmatisiert. Das haben unterschiedliche empirische Forschungen belegt. Es gibt Assoziationen zu Armut, zu Knappheit, zu Abgetragenheit, zu Alternativlosigkeit. Das ist etwas, was sich massiv in den Nachkriegsgenerationen hält, was ja erstmal auch prinzipiell völlig legitim ist. Gleichzeitig haben wir das Beispiel Ghana. Dort habe ich vorgefunden, dass Secondhand milieuübergreifend konsumiert und akzeptiert wird. Also ich habe sowohl, wenn wir jetzt Milieu beispielsweise an einem Gehalt festmachen, mit Anwälten gesprochen, die stolz Secondhand gekauft haben, genauso wie mit diversen Taxifahrern beispielsweise, die über ein deutlich geringeres Einkommen verfügen. Ein Großteil der ghanaischen Bevölkerung deckt ihren textilen Bedarf mit Secondhand. Und gleichzeitig existiert Secondhand parallel sowohl zum Import von Neuware und auch zu der Praktik der Anfertigung, also dass Textilien neu angefertigt werden oder auch, dass Secondhand umgeändert wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Auswahl an europäischen Secondhand-Textilien nicht immer den ghanaischen Vorlieben entsprechen. Also mir wurde immer wieder die 100. Variante an Beige Tönen, die vor allen Dingen zum Beispiel Herren-Karo-Hemden so hergeben, eher weniger den Geschmack der ghanaischen Bevölkerung treffen. Dementsprechend wird einfach viel gefärbt, es wird umgearbeitet, es wird mit Stempeln gearbeitet und Co. Ich schließe daraus, dass wir Secondhand in einem europäischen Diskurs nicht als neutrales Produkt verhandeln, sondern dass wir es sehr stark emotionalisieren. Also wir schreiben quasi die wortwörtlichen Spuren, die diesen Textilien anhaften, eine gewisse Emotionalisierung zu, was erstmal dahingestellt auch in Ordnung ist. Gleichzeitig übertragen wir damit aber deutsche oder europäische Standards zum Teil fälschlicherweise auf eine ghanaische Lebensrealität. Das heißt, wir assoziieren oder viele von uns assoziieren Secondhand mit Armut, Knappheit, mit Alternativlosigkeit und übertragen das auf Personen in Ghana, die das vielleicht nicht so wahrnehmen. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle immer das Argument einführen, würde der Secondhand-Import jetzt und heute auf morgen komplett aufhören und nichts mehr würde nach Ghana importiert, könnten wir gar nicht so schnell schauen, wie diese Lücke mit qualitativ ähnlich minderwertiger, wenn nicht noch geringerer Neuware geschlossen würde. Gleichzeitig würden sicherlich viele GhanaInnen auf Neuware zurückgreifen, wenn sie erschwinglicher wäre. Nichtsdestotrotz wird Secondhand meist guten Gewissens gekauft. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe eben von Shops gesprochen und habe Ihnen hier ein Bild vom Cantamanto mitgebracht. Das ist so ein ganz klassischer Gang dieses riesengroßen Areals, in dem ich als Obroni, als weiße Person mich regelmäßig verlaufen habe. Und wenn ich von einem Shop spreche, dann meint das, dass überall, wo hier Personen sitzen, in der Regel Nischen in die Tiefe gehen. Und in diesen Nischen, die sind so 2 bis 4 Quadratmeter groß meistens, die sind bis oben hin gefüllt mit sehr fein säuberlich aufgehängten Textilien. Hier bin ich jetzt in einem Gang, der sich vor allen Dingen auf Herrenhemden beruft. Wenn sie jetzt um die Ecke biegen, kommt dann beispielsweise, gibt es da nur noch Herrenhosen. Es ist also meist nach Textilkategorien unterteilt. Und vor allem ist auch das Ganze meist geschlechtsspezifisch, wie verkauft wird. Also Frauen verkaufen meist Damenbekleidung, Herren verkaufen meist Herrenbekleidung. Und die Verkaufsformen sind durchaus divers. Also es gibt einmal die Märkte. Cantamanto ist sicherlich das pulsierende Zentrum des ghanaischen Secondhand-Handels. Es gibt aber auch StraßenhändlerInnen, das heißt Personen, die ihre Stände an Straßen aufstellen und wiederum immer mal wieder wechseln und ihren Standort verändern. Es gibt fliegende HändlerInnen, also Personen, die beispielsweise im Straßenverkehr, im Stau direkt an Autos gehen und Ware anbieten. Es gibt auch in Ghana den Online-Verkauf, etwas, was vor allen Dingen von jungen Menschen betrieben wird, die also beispielsweise auf den Cantamanto gehen, vor Ort Textilien kaufen und es dann über Instagram oder WhatsApp anbieten. Und es dann entweder beispielsweise im Stadtbereich selber dorthin bringen oder verschicken. Und dann gibt es aber auch noch den Privatverkauf von zu Hause. Sie müssen sich vorstellen, Accra hat ca. 2,3 Millionen Einwohner, also ist eine riesengroße Stadt. Cantamanto ist relativ zentral gelegen. Es gibt kleinere Märkte überall in der Stadt, aber so ist beispielsweise eine Variante, dass Personen vor Ort auf dem Markt einkaufen, im großen Stil, und die Sachen dann beispielsweise in ihre Nachbarschaft mitnehmen und vor Ort bekannt sind als Person X handelt mit Damenblusen und so auch ganz klare Kundschaftsbeziehungen hat. Also es wird sehr viel Liebe auch da reingesteckt, wie Ware präsentiert wird. Und ein gewisser Stolz geht damit einher. Diese Verkaufsformen haben sich ebenfalls milieuentsprechend formiert. Also so gibt es beispielsweise die Personen, die sagen, sie haben das Einkommen und Personen damit beauftragen, auf dem Cantamanto für sie einkaufen zu gehen. Gleichzeitig gibt es aber eben auch Leute, die sagen, ich habe keine finanziellen Möglichkeiten, die Fahrt zum Cantamanto zu bewerkstelligen. Ich nehme das Ganze in Anspruch, dass jemand in meiner Nachbarschaft verkauft. Der Handel basiert grundsätzlich auf sozialen Netzwerken. Also sehr viel in Familienverbünden wird verkauft. Ich habe verschiedene Familien getroffen, wo Mutter, Vater und die Kinder jeweils in unterschiedlichen Segmenten des Handels arbeiten. Und er findet eben, wie gesagt, in selbstorganisierter Arbeit statt. Das heißt, das Einkommen ist direkt verknüpft an, verkaufe ich etwas oder verkaufe ich nichts. Und verkaufe ich nichts, gibt es dementsprechend auch kein Einkommen. Und das gilt es in jedem Fall an diesem Handel zu kritisieren, beziehungsweise zeigt die Prekarität, die damit einhergeht. Prinzipiell kann man sagen, kommt ein Ballen in Cantamanto an, gibt es verschiedene Wege, die er einschlagen kann. Entweder er wird direkt als ganzer Ballen weiterverkauft oder er wird geöffnet und als Privatperson wird daraus ein T-Shirt gekauft oder Personen kaufen eins, also mehrere Teile aus dem Ballen und verkaufen sie weiter. Prinzipiell kann man aber sagen, je weiter wir diese Kette runtergehen, desto risikoreicher wird es für die Personen, die das Ganze kaufen, weil sie immer in Vorkasse gehen müssen. Und desto hochverschuldeter sind die Menschen in der Regel auch. Also ImporteurInnen, die Ballen einkaufen, also ganze Container, sind, wenn man so möchte, ganz oben in der Hierarchie und dann nimmt das Ganze immer weiter ab. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Was ich daran immer so spannend finde, ist, dass die Marktpräsentation in einem ständigen Wandel ist. Sie müssen sich vorstellen, die Stände sind nicht gesichert. Das heißt, über Nacht werden alle Waren verräumt und am nächsten Tag wieder aufgebaut. Dementsprechend kann ich an einem Tag da gewesen sein und das hat dann meine Orientierung endgültig durcheinander gebracht, weil auch die Stände nicht mehr unbedingt zu erkennen waren, weil die Ware wieder völlig anders hing. Das heißt, die Präsentation ändert sich jeden Tag, sie wird täglich neu angeordnet und sie bekommen natürlich auch mindestens zweimal die Woche neue Ware rein. Jede Händlerin ist selbst dafür verantwortlich, wie sortiert wird oder organisiert wird. Sie können meistens davon ausgehen, dass die Sachen, die hängen, qualitativ hochwertiger sind als die Sachen, die auf dem Boden liegen. Das ist vielleicht ähnlich so wie der Wühltisch, den wir aus manchen Kaufhäusern kennen. Ganz klar ist, dass meist die Wertigkeit sowohl von Muster, aber auch von Material oder auch von Marke ausgegangen wird. Also was als qualitativ hochwertiger oder weniger hochwertig eingeordnet wird. Genau, das passiert also prinzipiell mit Secondhand-Textilien. Ich möchte jetzt aber nicht vorenthalten, dass noch viel mehr damit passiert, nämlich unter anderem die Umarbeitung. Ich habe in meiner Arbeit da immer von BrikoleurInnen gesprochen, also die Umarbeitung von Secondhand als ein günstiger Ausgangsstoff. Sie sehen jetzt hier einen jungen Designer, der Uni kurze Hosen kauft und dann immer wieder seine Unterschrift draufsetzt. Also so ein bisschen wie ein Branding, wie wir es vielleicht auch von Luxusmarken kennen. Secondhand bildet also einen günstigen Ausgangsstoff, teilweise einen sehr günstigen. Und die Importe können so an lokale Vorlieben angepasst werden. Es ist ganz klar, und darauf wird Wert gelegt, ein Ausdruck von lokaler Aneignung und vor allen Dingen auch dem Unterbeweis stehen von praktischen Fähigkeiten, also das gefärbt, das genäht werden kann. Ziel ist in der Regel eine Wertsteigerung, also auch dieser junge Mann hier hofft, durch das Beschreiben und die Arbeit, dass er da reinsteckt, die Hosen für mehr Geld verkaufen zu können, als er sie gekauft hat. Teilweise handelt es dabei um sehr geringe Gewinnspannen. Ich habe Ihnen noch ein anderes Beispiel mitgebracht von einem Designer. Also meine Daten sind alle anonymisiert. Ich habe ihn Kojo genannt. Kojo hat sowohl bemalt als auch ganz, was sehr klassisch ist, in Ghana mit Tie-Dye gearbeitet. Also das, was wir vielleicht eher als Batiken kennen. Diese Jeansjacke zum Beispiel haben wir zusammen auf dem Markt gekauft. Und als ich ihn dann das nächste Mal getroffen habe, hat er mir gezeigt, was er daraus gemacht hat. Er hat nämlich hier dieses Porträt aufgemalt. Und auf der rechten Seite dann eben einmal die Kleidungsstücke, in wie er sie gekauft hat und dann nach dem Färbeprozess. Das Wichtige hierbei ist, diese Praktiken sind nur möglich mit Textilien, die einen hohen Naturfaseranteil haben. Also Kunstfasertextilien sind in der Regel schlecht zu färben. Die Farbe hält einfach nicht so gut. Gleichzeitig sorgt Fast Fashion dafür, dass wir immer geringere Anteile an Naturfasern haben. Naturfaser heißt primär Baumwolle, aber zum Beispiel auch Leinen oder Hanf. Das heißt, dieses Business, was Kojo betreibt, ist maßgeblich daran geknüpft, dass er Textilien mit einem hohen Naturfaseranteil findet auf dem Cantamanto, was sich zunehmend als schwierig gestaltet. Vor allen Dingen für Damenbekleidung. Und jetzt komme ich auch langsam schon zum Ende, nämlich zu dem Thema, was passiert denn jetzt nach diesem Schritt? Also wir haben jetzt gesehen, wie Sachen präsentiert werden, wie sie verkauft werden. Sie werden gekauft im großen Stil. Gleichzeitig ist natürlich eine unfassbare Menge an Kleidungsstücken, die in Ghana ankommt. Und Entsorgung ist für mich im Laufe dieser Forschung sicherlich immer eine Frage geblieben, wo ich mich gefragt habe, geht es hier nicht primär um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Abfällen? Also Sie sehen hier drei Bilder. Rechts ist ein klassischer Wasserweg, wie unter anderem auch Abwasser transportiert werden, aber zum Beispiel auch, wenn Regenzeit ist, große Mengen Regen fällt, der die Straßen entsprechend unter Wasser setzt und der über diese kleinen Rillen rechts und links der Straße raustransportiert wird. In diesen Rillen wird aber auch alles andere entsorgt. Gleichzeitig gibt es die Variante der Verbrennung, das sehen Sie in dem großen Bild, also dass dort Hausabfälle, vorwiegend Plastik, auf offener Straße verbrannt wird, ist ganz gängige Praktik. Und das kleine Bild unten ist ein Strand in Jamestown in Accra, wo sowohl große Mengen Textilabfälle landen, aber auch große Mengen an anderen Abfällen, also in dem Fall vor allen Dingen Plastik. Es gibt kein Trinkwasser, was aus dem Wasserhahn getrunken werden kann in Ghana, dementsprechend läuft eigentlich alles über Plastikflaschen und das ist sicherlich ein ganz zentrales Problem. Und um Ihnen das jetzt nochmal ganz präsent zu machen, ich war wie gesagt 3 Monate vor Ort und ich habe in 3 Monaten einen öffentlichen Abfallbehälter gesehen in Ghana. Also ich fühlte mich auch da nochmal sehr in meiner ganzen europäischen Denkweise bestätigt und ich lief immer mit meinen leeren Plastikflaschen rum, weil ich es einfach nicht übers Herz brachte, sie irgendwo hinzuwerfen. Und gleichzeitig gibt es aber diese Möglichkeit einfach nicht. Es gibt keine Entsorgungsvariante, wie wir sie vor Ort kennen. Und dazu habe ich Ihnen ein Zitat von Evelyn Dürr mitgebracht, einer deutschen Ethnologin, die das, finde ich, sehr passend beschreibt und nämlich sagt, Zitat, die Abwesenheit von Müll, zumindest die Abwesenheit von sichtbarem, geruchsintensivem und untergeordnetem Schmutz, gilt als Zeichen der Moderne, Zitat Ende. Also es gilt als eine Errungenschaft, die beispielsweise in Deutschland passiert ist, zu sagen, wir haben unseren Abfall so gut es geht aus unserem Alltag verbannt. Ich finde, auf die Spitze getrieben wird das immer mit dem deutschen Mülltonnenhäuschen. Also wir möchten nicht mal mehr die Mülltonne sehen und haben dafür ein kleines Haus gebaut, wo die Mülltonne drin steht und darin befindet sich unser Abfall. Und diese Denkweise, dieser Blick auf Abfall in unserem Alltag, in unserem Blick im Stadtbild, trifft jetzt nun auf natürlich diese sehr sichtbaren Abfallmengen in Ghana. Die möchte ich aber gar nicht negieren. Die sind auf jeden Fall da und sie sind ein massives Problem. Wir haben also eine sehr privilegierte Perspektive, wie wir auf Abfall blicken. Und das Abfallmanagement in Ghana führt uns das nochmal sehr vor Augen. Die gängige Variante ist entweder Deponierung auf angelegten Deponien, das heißt wirklich Orte, die designiert dafür sind, dass dort entsorgt wird. Es gibt die Deponierung im öffentlichen Raum, sowohl illegal als auch legal. Das sind meistens Strände, das sind aber auch Seitenstreifen oder eben diese Abflüsse. Und dann gibt es die Form der Verbrennung. Das gilt sowohl für Textilien als auch für andere Abfälle. So oder so kämpft Ghana mit einem massiven Abfallproblem. Und das wird natürlich nicht kleiner durch den Import von Secondhand-Textilien. Gleichzeitig gibt es eine wiederkehrende Inwertsetzung. Dazu habe ich Ihnen jetzt ein Beispielbild mitgebracht. Das ist in Old Fatma, das ist eine der größten Dumpsites, also Deponierungsregionen Ghanas, aber auch in Accra, wo vor allen Dingen Elektroschrott recycelt und entsorgt wird, aber auch Textilabfälle. Und diese Schuhe, die Sie hier sehen, sind wiederum Schuhe, die eigentlich schon als Abfall auch in Ghana deklariert wurden, aber von Wastepickern, also von Abfallsuchern und Sucherinnen, wieder rausgesucht wird, aufbereitet, also geputzt, teilweise auch repariert wird, um sie weiter zu verkaufen. Das heißt, Textilien werden ganz klar so lange genutzt wie irgend möglich. Und das ist das, was mir Personen aus sehr unterschiedlichen Milieus immer wieder bestätigt haben, dass sie Textilien so lange tragen, wie es irgendwie möglich ist, bis sie weitergegeben werden oder etwas anderes daraus gemacht wird, also beispielsweise der klassische Putzlappen, wie wir ihn vielleicht auch teilweise kennen. Gleichzeitig ist Abfall natürlich hochsubjektiv und sozial konstruiert. Also diese Schuhe wurden auch von GhanaerInnen schon als Abfall deklariert und für jemand anderes im selben Land, sogar in derselben Stadt, dennoch als brauchbar und sogar als weiterverkäuflich angesehen. Und das macht das Ganze so unfassbar kompliziert. Wann ist Abfall also Abfall? Zusammengefasst habe ich Ihnen jetzt nochmal die Grundvoraussetzungen und Probleme dieses Handels mitgebracht. Also mit jedem Export von irgendetwas verlagert sich der Ort, wo dieses Ding zu Abfall wird. Also wenn wir eine Jeanshose aus Kambodscha, eine neue, importieren, ist die Chance, dass sie hier zu Abfall wird, relativ hoch. Weil wir sie hier nutzen, wir sie vielleicht verschleißen und dann entsorgen. Verkaufen wir aber beispielsweise eine Secondhand-Hose nach Ghana, ist die Chance, dass sie dort zu Abfall wird, ähnlich hoch. Gleichzeitig gibt es dort aber die Abfallinfrastruktur nicht, die es in Deutschland gibt. Ghana fehlt es an einem ausreichenden Abfallmanagement. Und gleichzeitig ist sicherlich der Ursprung allen Übels die Neuproduktion, wie wir produzieren und was wir damit machen können. Also die Art der Neuproduktion wirkt sich direkt auf den Secondhand-Markt aus. Und gleichzeitig ist die Nutzungsdauerverlängerung, das heißt das Tragen eines Textils so lange wie irgend möglich, die nachhaltigste Form, wie wir mit unseren Textilien umgehen können. Wir haben aber auch einfach schon Abermillionen Tonnen Textilienabfall, für den wir keine Lösung haben und für den wir eine Lösung brauchen. Und da wäre das globale Textilrecycling eine davon. Das ist aber ein globales Problem und kein ghanaisches. Gerade wird Ghana relativ allein gelassen damit. Was passiert mit den Abfällen von Secondhand-Textilien, die ja auch hier eine Nutzung durchlaufen haben? Das bringt mich zu folgendem Fazit. Zum einen haben wir eine lineare Produktion von Textilien und die ist ganz klar zum Wegwerfen gedacht. Das heißt, es gibt diesen Dreiklang aus Buy, Use und Throw Away. Wir kaufen etwas, wir brauchen es und dann schmeißen wir es weg. Die Textilindustrie ist eine hochkomplexe, eine stark globalisierte und abhängige Industrie mit unfassbar vielen AkteurInnen in sich. Wir gebrauchen, aber wir verbrauchen Textilien nicht mehr. Teilweise können wir sie auch gar nicht mehr verbrauchen, weil sie so schnell kaputt gehen oder weil sie Waschzyklen nicht mehr überleben etc. Die Nutzungsdauerverlängerung ist der nachhaltigste Umgang mit Textilien. Und ob diese Nutzungsdauerverlängerung jetzt nach Deutschland in Ghana stattfindet oder nicht, ist es erstmal die nachhaltigste Form, was wir mit diesem Textil machen können. Sie energetisch zu verwerten wäre es beispielsweise nicht. Dennoch braucht es einen Systemwandel zu Kreislaufwirtschaft. Das heißt, es braucht im Produktdesign, wie wir Textilien designen, eine Lösung dafür, was am Ende ihres Lebens damit passieren soll. Textilrecycling ist aber nicht die einzige Lösung, wenn wir jetzt alles recyceln und wir sagen, aber dann können wir jetzt hier unendlich weiter konsumieren, wie wir möchten. Wir recyceln einfach alles. Das funktioniert in der Skala, wie wir es anstreben und wie wir es gerade brauchen, leider auch nicht. Wir haben also die Macht, auch als KäuferInnen, daran was zu ändern und den Markt zu beeinflussen. Und gleichzeitig müssen Hersteller in die Verantwortung für ihre Produkte gezogen werden. Und das findet bei der Textilindustrie anders als bei anderen Produkten gerade nicht statt. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer das Altglas. Wir haben Altglascontainer aufgestellt, überall in der Stadt. Sie nutzen sie regelmäßig. Und als Inverkehrbringer von Glasverpackungen, kaufen, weiß nicht, Erbsen in einem Glas, ist der Produzent dieses Glases gefordert, eine kleine Abgabe für die Entsorgung zu verrichten. Die wird meist auf den Preis aufgeschlagen, aber das ist laut Verpackungsgesetz so geregelt in Deutschland. Für Textilien gilt das Ganze nicht. Warum, ist die Frage. Es braucht gleichzeitig also ein Abfallmanagement in den Importländern von Produkten aller Art und das geht weit über das Textile hinaus. Ich habe gerade eben das Beispiel Elektroschrott gebracht. Genau, sonst danke ich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Kulturanthropologin Ann-Christine Reinkenhoff über Altkleiderexporte nach Ghana. Sie hat ihren Vortrag am 3. März 2026 in Bremen gehalten. Die Veranstaltenden waren die Kampagne für saubere Kleidung, die Norddeutsche Mission, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.